Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Heute wird es persönlich hier bei Breitband.
Ja, und europäisch. Herzlich willkommen.
Wir sprechen heute einerseits darüber, wie digitale Technologien Unterdrückung in persönlichen Beziehungen beeinflusst.
Und andererseits darüber, was eine gemeinsame, nationen-länderübergreifende Medienplattform für die europäische Idee bedeuten könnte. Wir, das sind Vera Linz.
Und Markus Richter und haben außerdem Netzmusik mitgebracht. Die erste kommt von Jebediah Smith aus New York.
Und der macht als My Teenage Stride sehr schönen, aber manchmal ein bisschen rumpeligen Lo-Fi-Pop, der sich am letzten Jahrhundert orientiert. Im Fall von diesem Song hier ist The Hotel, gibt es sogar einen Bob Dylan-Gedächtnis-Mundharmonika-Teil.
Topic.
Mit dieser App überwachen Saudis ihre Frauen. So ungefähr lautete kürzlich eine Schlagzeile. Und zeitgleich wurden Geschichten von Frauen wie von Shahad al-Mohamid erzählt, der es gelungen war, vor ihrer Familie aus Saudi-Arabien zu fliehen.
Apture heißt die App, um die sich die Geschichte dreht, mit der Frauen überwacht oder am Reisen gehindert werden können. Und wir wollen uns jetzt genauer damit beschäftigen, wie diese App funktioniert, welche gesellschaftlichen Hintergründe in Saudi-Arabien dahinter stecken und wie die Auswirkungen von digitaler Technologie sind, wenn sie zur Unterdrückung verwendet werden.
Und dabei geht es jetzt nicht, wie sonst oft ja hier bei Breitband, um staatliche Unterdrückung oder um das Sammeln von Daten durch Unternehmen, sondern es geht um Unterdrückung oder digitale Gewalt im persönlichen, im privaten Kontext. Markus, du hast dich näher mit dem Thema beschäftigt und du hast Expertinnen dazu befragt. Fangen wir mal bei den Basics an. Was ist Apture überhaupt?
Also wenn man sich wirklich erstmal mit der Bedeutung, also das heißt dieses Wort beschäftigt, dann klingt das erstmal total sympathisch.
It's a positive connotation, which means that your request will be granted, that you got what you want, basically. So when you ask someone for something.
Das klingt in der Übersetzung fast schon so ein bisschen servil. Eine Dienstleistung oder ein Gefallen wird gewährt, hat mir Abir Khadas erklärt, die bei Human Rights Watch arbeitet. Ich habe außerdem mit Miriam Seifert gesprochen, einer Saudi-Arabien-Expertin, die selber dort gelebt hat. Und die App, die klingt nicht, oder der Name der App klingt nicht nur sympathisch, die ist auch ganz praktisch erstmal.
Ja, wenn man jetzt diese Nachrichten liest, dann denkt man immer, oh Gott, das ist ja ganz furchtbar. Alle Frauen werden die ganze Zeit, jede Minute des Tages durch diese App unterdrückt. Aber ganz so einfach ist es natürlich nicht. Das ist ja eigentlich so eine E-Government-Anwendung, könnte man sagen. Eigentlich was, wovon wir hier in Deutschland noch träumen, dass man Geburten einfach über eine App anmelden kann oder den Führerschein verlängern kann oder so, ohne aufs Amt gehen zu müssen. In ganz vielerlei Hinsicht verbessert diese App auch das Leben oder macht einfach erstmal so Verwaltungsvorgänge einfacher.
Das war für mich tatsächlich in diesem ganzen Thema die erste Überraschung. Man beschäftigt sich mit diesem schlimmen Thema, da werden Frauen unterdrückt und dann ist das erstmal ein ganz fortschrittliches Konzept. Also über 160 verschiedene Anwendungen soll es da geben für die Bürger Saudi-Arabiens oder Menschen, die dort Aufenthaltserlaubnis haben. Und das klingt erstmal nicht unpraktisch.
Genau, klingt eigentlich super. Ja. Aber wir wollen ja über die Schattenseiten reden. Die gibt es ja auch. Und wie sehen die aus?
Ich komme jetzt gleich zu den Reisebeschränkungen, die der eigentliche Anlass sind. Was für mich auch als sozusagen weißer Europäer komisch klang, ist das Kafala-System. Das wird auch digital abgebildet. Abir Khattas hat mir das erklärt.
The Kafala system is basically for, so in order for people to be able to work in Saudi Arabia that are not Saudis, they need to have a
person. Also man braucht einen Bürger, wenn man als fremder Mensch, als Ausländer in Saudi-Arabien unterwegs ist. Und die haben weitreichenden Einfluss. Zum Beispiel kann diese Bürgschaft jederzeit entzogen werden, dann wird man einfach des Landes verwiesen. Und auch das geht über Absha. Und einen ähnlichen, aber viel weitreicheren Einfluss haben halt eben Männer auf ihre Frauen. Es gibt in Saudi-Arabien als Konzept einen Vormund, also im Englischen sagt man auch Guardian, das kann ja auch Wächter heißen, aber Vormund trifft es eigentlich wirklich. Und jede Frau muss einen haben und der hat wirklich weitreichende Befugnisse.
Dass Frauen also auf die Zustimmung ihres Vormunds, und das kann ja der Ehemann, der Vater, der Onkel, der Sohn, der Bruder sein, dass sie darauf angewiesen sind, auf die Erlaubnis des Vormunds, um zum Beispiel reisen zu können, um zum Arzt gehen zu können, um aus dem Gefängnis entlassen zu werden, um ein Stipendium im Ausland anzunehmen und so weiter.
Also all das muss immer ein Mann entscheiden. Reisen, und jetzt sind wir bei den Schlagzeilen angekommen, ist da der springende Punkt. Man kann als Mann in dieser App, oder es gibt auch ein Webseitenportal, die Reisepässe per Nummer eintragen von den Frauen, für die man Vormund ist, und dann festlegen, wie oft darf die Bevormundete reisen, von wo nach wo. Und man kann sich dann auch noch per Nachricht informieren lassen, wenn der entsprechende Pass an irgendeiner Grenze oder einem Flughafen gescannt wird. Also kriegt man richtig so eine Push-Nachricht auf dem Handy. Und damit wird natürlich klar, das ist ein Überwachungs- oder Festsetzungswerkzeug, könnte man sagen, wo man per Klick Menschen in ihrer Freiheit beschenken kann.
Okay, das ist jetzt das Potenzial der App. Aber was kann man denn darüber sagen, welche Rolle das im Alltag in Saudi-Arabien tatsächlich spielt? Also ist es jetzt eine von 160 Funktionalitäten, die aber trotzdem niemand oder kaum jemand benutzt, weil wir ja zumindest aus unserer Sicht nicht mehr im Mittelalter leben? Oder beschreiben die Geschichten der Frauen eigentlich einen ganz anderen Alltag in Saudi-Arabien?
Es ist tatsächlich eher Letzteres. Es gibt, hat mir Miriam Seifert gesagt, auch fortschrittliche Männer.
Also es ist eben nicht so, dass die Unterdrückung via diese App für alle Frauen gleich ist. Das hängt eben auch ganz stark davon ab, in welche Familie man geboren ist. Es gibt eben auch sehr liberale Familien, die auch ganz offen sind und ganz lässig. Und wo dann, wenn du in so eine Familie geboren bist, dann spürst du es nicht so stark oder dann ist auch kein Problem für dich.
Aber das ist halt eben ein Kann-Sein, das geht auch. Aber wenn es jetzt ein zynischer Vergleich sein mag, es ist ein bisschen so ähnlich wie mit den Standardeinstellungen in vielen technischen Angeboten. Und hier ist es sozusagen eine gesellschaftliche Standardeinstellung und die steht eben auf, Frauen werden bevormundet.
I would say the default would be, women are not allowed to travel. Actually, the default is, women are second-class citizens. That's the default. I think the majority of the society.
Also der Standard ist, Frauen sind Bürger zweiter Klasse, sagt Abir Khattas hier. Die Welt ist da eben so. Und von dem, was mir beide Expertinnen erzählt haben, ist das halt der Alltag. Es ist halt einfacher, in diesem System zu leben, sich dagegen aufzulehnen. Da könnte man sagen, es ist eine gedankliche Anstrengung, die macht man vielleicht gar nicht. Das heißt auch, man ist dann anders in der Gesellschaft. Und das ist natürlich fürchterlich, aber das besonders perfide ist dann meiner Meinung nach, wenn man sich diese App anguckt, dieses Absha ist im Prinzip also eine schön designte Benutzeroberfläche für Unterdrückung. Sie macht archaische Strukturen per Klick schön einfach zugreifbar.
I think it does, because just for the simple reason that you can control another person or more than one person by three clicks.
There you go. Face down on my bed, where you can always find me. I'll be same as I've been. So please, please string me up on again. I'm dreaming of your bed, where you. I've
Toledo, Hot Stuff hieß dieses Stück hier bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur, wo wir uns gerade mit Abshar beschäftigen. Das ist eine arabische App, die es Männern erlaubt, das Vormundschaftssystem in Saudi-Arabien auch auf digitalem Wege zu nutzen. Das heißt, Männer können ihren Frauen per App verbieten, zu reisen, das Land zu verlassen, und sie werden benachrichtigt, wenn die Frauen ihre Pässe an der Grenze vorzeigen.
Wir haben auch gerade darüber gesprochen, dass diese App im Prinzip nur den Alltag in Saudi-Arabien darstellt. Frauen haben eben nichts zu sagen, aber wie so vieles wird diese Unterdrückung eben auch digitalisiert. Wir sprechen also hier von einem digitalen System, und bei digitalen Systemen, die Unterdrückung dienen, gibt es ja immer auch noch zwei andere Fragen. Das eine ist, hat das System vielleicht Lücken, also Sicherheitslücken, die man vielleicht ausnutzen kann oder hacken kann, und können oder müssen sich die Betreiber der dahinterliegenden Infrastrukturen, in diesem Fall also Google oder Apple mit ihren App Stores, wo diese App ja angeboten wird, eigentlich einmischen?
Okay, lass uns mal mit den Sicherheitslücken anfangen. Das ist ja tatsächlich eine spannende Frage. Einerseits kann ich mir vorstellen, dass Abshar erstmal zwar unglaublich repressiv wirkt, also Reiseverbot per Klick bzw. Tap, und wenn ich an der Grenze bin, bekommt mein Mann, mein Vormund, welcher männliche Person das auch immer ist, eine Nachricht aufs Smartphone, kann mich aufhalten oder die Polizei auf mich hetzen. Aber wie dicht ist denn das System? Kann man das irgendwie ausnutzen oder kann man es hacken?
Das war tatsächlich sozusagen so ein Gedanke, den ich auch hatte. Ich dachte, darf man das jetzt überhaupt fragen? Ist das so? Aber tatsächlich ist es so, es gibt vermehrt Geschichten davon, dass, wenn man technisch versiert genug ist, die Tatsache, dass diese Reiseerlaubnis jetzt also über eine digitale Infrastruktur abgewickelt wird, dass die helfen kann.
Und das geht tatsächlich teilweise mit der App einfacher als früher. Früher brauchtest du halt eine schriftliche Bestätigung, das Land verlassen zu können. Heute gibt es Leute, die eben mal kurz das Telefon von Papa oder vom Ehemann nehmen, sich da eben schnell online selber die Berechtigung erteilen, die Koffer packen und sich aus dem Staub machen. Das ging früher ohne die App nicht. Deswegen weiß ich nicht so genau, ob man sagen kann, es ist jetzt besser oder schlechter, dass es die App gibt.
Miriam Seifert, Saudi-Arabien-Expertin, hat mir das erklärt. Und früher gab es einen sogenannten Yellow Slip, also einen gelben Zettel, den man auch als einen Verwaltungsakt ausfüllen lassen musste. Und jetzt eben gibt es verschiedene Wege. Handy vom Vormund klauen, die Nummer, an die diese Nachrichten gehen, wenn man an der Grenze ist, die kann man ja auch in den Einstellungen ändern. Also auch da kann man das machen, sich selbst eine Erlaubnis ausstellen. Man muss dazu sagen, dazu braucht es aber Mut, ne? Weil wenn man das jetzt so hört, klingt es ja fast schon so ein bisschen so eine weibliche James Bond, die in einem kleinen Hack sich dann aus dem Land entfernt. Aber das ist natürlich nicht so sympathisch, wie das klingt. Das ist sehr gefährlich. Wenn man da erwischt wird, droht unter Umständen Lebensgefahr. Aber dennoch, diese App, die es digital einfacher macht, die Unterdrückung auszuführen, macht es anscheinend ironischerweise auch einfacher, ihr zu entkommen.
Aber ich muss sagen, ich habe jetzt wirklich aufgehorcht einen Moment, als wir Miriam Seifert gehört haben, die gesagt hat, man kann gar nicht sagen, ob es besser oder schlechter ist, dass es diese App gibt, mit der man Frauen Reisen verbieten kann, weil man denkt ja, gruselig, gruselig. Und ich frage mich auch, im Rahmen dieser ganzen Debatte gab es ja auch Forderungen an Apple und Google, dass die Abshar aus ihren jeweiligen App-Stores verbannen sollen. Es gab sogar 14 Abgeordnete des US-Kongresses, die das von dem Unternehmen gefordert haben. Also wie ist es denn nun?
Ich halte das für Käse eigentlich, die großen Unternehmen dazu aufzufordern, die App aus dem App Store rauszunehmen. Das Problem ist das zugrunde liegende System.
Und das ist halt genau das Ding. Das Problem ist, die Bevormundung gibt es überhaupt. Und deswegen sagt Miriam Seifert also sehr klar, jetzt einfach ein Verbot der App zu fordern, das klärt überhaupt nicht. Und auch Abir Khattas von der Human Rights Watch sieht das ähnlich.
In my opinion, the problem is not the app. The problem is the archaic, discriminatory, horrible system that is the male guardianship.
Also, das bringt überhaupt nichts, weil das Problem die darunterliegende gesellschaftliche Struktur ist. Aber es wäre trotzdem gut, wenn die Firmen sich politisch positionieren. Und dazu gäbe es sogar einen ganz guten Anlass.
Apple and Google, basically, they have this responsibility towards their users. And they even have guidelines in their system that are...
Khattas sagt hier, in den AGBs, in den App Stores gibt es das eigentlich her, dass man Apps ablehnt, also dass die Firmen sagen, wir nehmen Apps auch raus oder lassen die verändern, die Drohungen oder Belästigungen ermöglichen. Und das trifft hier zu, also man könnte sagen, es gibt eine moralische Verpflichtung, die durch AGB gedeckt sind. Und das könnte ein Signal sein, wenn die beiden Firmen aufgrund dessen zumindest Saudi-Arabien dazu zwingen würden, diesen Teil der App rauszunehmen. Die App an sich ist ja, wie gesagt, eine tolle E-Government-App, aber zu sagen, ihr müsst diesen Teil wegnehmen, das würde zumindest politisch ein Zeichen setzen. Miriam Seifert geht da sogar noch einen Schritt weiter.
Und es ergibt viel mehr Sinn, die Gelegenheit jetzt zu nutzen, wenn man zum Beispiel Google oder Apple ist, und zu sagen, für euch wäre es wirtschaftlich viel sinnvoller und auch für uns, für unseren wirtschaftlichen Wachstum, wenn ihr das Vormundschaftssystem abschaffen würdet, denn dadurch könnt ihr die tatsächliche wirtschaftliche und gesellschaftliche Teilhabe von Frauen und die Entfaltung ihres Potenzials unterstützen. Und davon haben am Ende alle was. Sowohl die großen Apples und Googles, als auch die saudische Regierung, als auch die saudischen Frauen.
Also diese Debatte ist ja tatsächlich jetzt so hochgekocht, dass sich Google und Apple genötigt sahen zu versprechen, sich die App mal genauer anzuschauen. Was ist denn daraus eigentlich geworden?
Nichts. Es blieb bei diesem Versprechen. Insider, die diese Story jetzt in der aktuellen Version hochgebracht haben, haben gerade wieder noch einen großen Artikel geschrieben, wo genau das drinsteht. Es gab ein Versprechen, aber passiert eigentlich nichts. Ich habe mich mit den beiden Expertinnen auch darüber unterhalten, warum das so ist. Und es ist halt leider so, Saudi-Arabien ist halt ein wichtiger Wirtschaftspartner. Die königliche Familie investiert auch im Silicon Valley. Für die USA ist das ein strategischer Partner in der Region. Und Abir Khattas hat es dann ganz, sozusagen ein bisschen überspitzt auf den Punkt gebracht.
Maybe when Saudi Arabia is out of oil, then there is hope that the power would diminish. And they need to actually, you know, join the, I don't know.
Also es ist halt so, erst wenn das Öl aus ist, ist vielleicht Saudi-Arabien motiviert oder überhaupt in der Lage, irgendwie mal einzusehen, dass es vielleicht doch eine gute Idee ist, wenn Menschenrechte für Männer und Frauen gleichberechtigt gelten. Das ist halt so deprimierende Realpolitik. Insgesamt fand ich das aber sehr spannend und lehrreich, diese Gespräche über diese Schlagzeile dann erstmal zu führen, weil ich einerseits davon überrascht war, dass es eben auch diese Hackbarkeit gibt, dieses digitalen Systems, dass die App also auch praktisch sein kann im übertragenen Sinne und dass die Expertinnen hier in ganz großer Klarheit sagen, das Digitale ist hier nur die Ausprägung und die Anzeige eines gesellschaftlichen Problems, das viel tiefer liegt. Man kann darüber sprechen, aber die App ist nicht das Problem, die App ist nur ein Symptom und das sollte man nie vergessen. Also es wurde mir da sozusagen als Nachricht wirklich mitgegeben.
Na gut, ich bin jetzt überrascht, dass du überrascht warst, dass man die hacken kann. Man kann doch jede App hacken, oder?
Naja, aber die Frage und auch, also die Frage, also ja, jedes hat irgendwie eine Lücke, aber mit wie wenig Aufwand ist das möglich? Und dass das sozusagen relativ einfach ist, das fand ich schon bezeichnend.
Aber wie würdest du es einschätzen? Das ist ja tatsächlich eine Frage, die man auch auf andere Diskussionen übertragen könnte, dass wir uns bei solchen Anwendungen viel zu viel mit den digitalen Ausprägungen beschäftigen und zu wenig mit den gesellschaftlichen Ursachen?
Das hat dann danach sozusagen in meinem Kopf auch angefangen zu arbeiten, genau das. Gerade bei hier, wenn wir wieder zu uns gucken, eine Diskussion um öffentliche Meinungsbildung, wir beschäftigen uns sehr viel, also auch hier in der Sendung, gerne mit Bots und Trollarmeen und vielleicht zu wenig mit den gesellschaftlichen Klüften, aus denen diese Trollarmeen rausklettern. Und dann dachte ich, vielleicht gibt es noch einen anderen Unterschied. Also weil wenn man jetzt diesen Vergleich ziehen will bei diesem konkreten Thema, wenn man da wieder zurückgeht und sagt, also in Saudi-Arabien ist das Problem ja ganz explizit das System, das da eine digitale Abbildung hat. Aber hier ist das System ja eigentlich klar, also zumindest politisch, gesellschaftlich, juristisch gilt Gleichberechtigung und sorgt hier vielleicht das Digitale dann doch für etwas, wo dann gesellschaftliche Eskalation erst dadurch entstehen kann, dass es die digitalen Mittel gibt?
Das ist eine gute Frage. Zum Teil glaube ich das auch. Das diskutieren wir ja sehr intensiv mit den sozialen Plattformen, mit den Filterblasen und wo sich der Hass sozusagen aufheizt. Aber wenn man jetzt auch mal in diesen privaten Bereich schaut, worum es ja jetzt hier gerade geht, könnte man natürlich fragen, gibt es hier eine Unterdrückung zwischen den Geschlechtern zum Beispiel in privaten Beziehungen, die durch digitale Techniken eben noch verstärkt werden können?
Naja, jein. Also es gibt zum Beispiel keine Regierungs-App, die Gleichberechtigung irgendwie kaputt macht. Aber zum Beispiel gibt es diese Spy-Apps, über die wurde auch in der Vergangenheit häufiger mal berichtet. Apps, die man in Telefon installieren kann, um seine PartnerInnen auszuspionieren. Das ist nicht ganz dasselbe, aber spricht meiner Meinung nach dasselbe archaische Muster an, nämlich seine Frau zu kontrollieren. Und da ist in Deutschland die Rechtslage zum Glück sehr eindeutig. Von jemand das Telefon und seine persönlichen Nachrichten abgreifen oder das Telefon für einen Lauschangriff sozusagen benutzen, das ist strafbar. Aber es passiert natürlich trotzdem. Und es gibt auch andere Formen, man könnte sagen, von digitaler Gewalt. Aber das spielt politisch gar keine so große Rolle bei uns. Und das hat mir Anne Roth erklärt, die sich als netzpolitische Referentin der Linken im Bundestag und Aktivistin mit dem Thema beschäftigt.
Es gibt keine Bereitschaft, auch nur zu erfassen, wie groß das Problem ist, obwohl sich die Bundesregierung mit der Unterzeichnung der Istanbul-Konvention, was ein internationales Abkommen gegen Gewalt gegen Frauen ist, verpflichtet hat, auch Statistiken zu führen und Studien zu beauftragen. Zu dem Thema haben Sie in der kleinen Anfrage, die wir gestellt hatten, zum Thema gesagt, nö, haben Sie nicht vor, irgendwas in der Art hier zu tun. Das heißt, es gibt nicht mal ein Interesse, sich damit zu befassen, wie groß das Problem eigentlich ist.
Könnte man jetzt vielleicht noch vermuten, naja, vielleicht gibt es einfach kein Problem, gibt es aber eben doch, sagt Anne Roth.
Ganz spezifisch dann jetzt aber bezogen auf gewaltförmige Nutzung von Tools und digitalen Mitteln, ist das Problem total sichtbar. Also der Bundesverband Frauenberatungsstellen, Frauennotrufe, der ein Dachverband ist, eben der Notrufe und Beratungsstellen, hat eine Umfrage gemacht vor 1,5 Jahren unter den eigenen Mitgliedern, wo ganz viele Beratungsstellen gefragt wurden, begegnet euch das, digitale Gewaltformen im Bereich häusliche Gewalt? Und die haben gesagt, ja, taucht ständig auf und nimmt auch massiv zu.
Und dann ist das Problem, das hat Anne Roth auch erzählt, dass die Institutionen, die sich damit beschäftigen, gar keine Mittel dafür haben. Und dass ein Problem auch ist, dass in der Politik momentan so eine ganz harte Grenze ist. Wenn es um IT-Sicherheit geht, dann geht es immer so Angriffe auf Netze, Wirtschaftsverbrechen. Aber dieses Soziale, das wird da kaum besprochen. Das hat sich jetzt nur Anfang des Jahres bei diesem großen Leak von Politikerdaten ein kleines bisschen geändert.
Da gab es ein kurzes Highlight jetzt, als die Politiker betroffen waren. Da haben die meisten dann aber auch nur darüber gesprochen, dass es eine Gefahr für die Demokratie ist, wenn die Politiker von Doxing betroffen sind und sind aber nicht mal den Schritt gegangen zu sagen, und natürlich betrifft das alle anderen Menschen in der Bevölkerung genauso und wir müssen sehen, wie wir das in den Griff kriegen. Also da sehe ich riesige Lücken.
Und hier sehe ich dann doch eine Gefahr, die vielleicht durchs Digitale erst entsteht oder zumindest ermöglicht wird. Die Ermöglichung von Unterdrückung eben. Denn wenn wir als Gesellschaft das Thema gar nicht auf dem Schirm haben und jede Einzelne zu ermächtigen, über das Thema Bescheid zu wissen, sich zu wehren, dann führt das ja eben dann doch zu einem ganz persönlichen, ganz konkreten Leid. Insofern ist es auch so ein bisschen ernüchternd, ne? Also in Ländern, wo es Unterdrückung gibt, macht das Digitale die Unterdrückung einfacher. Und in den anderen schafft es vielleicht die Möglichkeiten.
Was ist? Ja, also ich würde sagen, es zeigt wieder, wie so oft, die Ambivalenz der Technik. Also es geht beides damit, Gutes, sag ich mal, Anführung und Böses. Und zum anderen tatsächlich ist es so, dass es wichtig ist, immer beide Seiten zu sehen, also die Technik und die Gesellschaft. Und ich würde jetzt, glaube ich, nicht so weit gehen, dass die Technik die Gesellschaft zurückwirft, im Sinne von, dass ich wie hier in Deutschland zum Beispiel leichter unterdrücken kann. Theoretisch ja, aber naja. Wir sehen es ja jetzt mit vielen Gesetzen, die diskutiert werden. Ich weiß nicht genau. Also ist für mich noch offen, die Frage.
Ist noch offen, aber wir konnten an diesem Moment vielleicht wenigstens beleuchten, wie sowas funktionieren kann und wo die Angriffspunkte, aber auch die Entschlüpfungsmöglichkeiten sind.
Morning dew, familiar ache, being awake, being almost me. I breathe sweet war in the air. Vague trail of memories, fair foot loose and fancy free, and that's as much as I can sing. Broken glass, the weight of rain and even skies, choices we make. Drifting from everything real, every day just seems the same, there's nothing left to feel, a few roads left to take. All I need is to close the doors. Wait for everyone to leave the room and pick your stuff up from the floor. It's late night here on Lime Road. Early fall back in town, there's a good friend coming round that I haven't seen for a while. I know you're listening close, I'm in the zone, but I'm out of words. I've stopped going through that fire, chasing something I'm not sure of. Follow ghosts into strange places, haunted by the eyes of endless cases. Whatever this is I'm in so deep, it's easier to go to sleep. Your dreams leave no traces. And all I need is to close the door. Wait for everyone to leave the room and wake your stuff up from the floor. The moon shines clear on Lime Road.
Blind Road von Miguel Zapata ist das. Der ist nicht nur Musiker, sondern auch Illustrator. Und beides, also seine Musik und seine Illustrationen, sind von so einer psychedelischen Folkästhetik der 60er und 70er beeinflusst. Kann man sich angucken und anhören. Den Link zu ihm gibt es auf breitband.deutschlandfunkkultur.de.
Breitband, Medien und Meinungen.
Ja, und die gibt es auch in dieser Breitband-Ausgabe heute mit Dennis Kogel. Hallo.
Hi.
Der Verlag Dumont plant, das gesamte Angebot an Tageszeitungen zu verkaufen. Betroffen sind 6 Zeitungen, darunter die Berliner Zeitung, der Kölner Stadtanzeiger und die Hamburger Morgenpost. Konkrete Pläne sind aber noch nicht bekannt, oder?
Nee, sind nicht bekannt. In den Medien wurden jetzt vor allem 2 Sachen diskutiert. Also das Ende eines der 5 großen Zeitungsverlage Deutschlands einerseits und dann das drohende Ende von regionalen Medien. So weit ist es aber noch nicht, sagte auch der Zeitungsforscher Horst Röper im Interview mit der Taz. Es gibt in Deutschland noch keine Region, in der es wirklich gar keine lokale Presse mehr gibt. Es sei aber eine Situation, auf die wir jetzt immer stärker zusteuern.
Ja, und parallel wird im EU-Parlament an einer Urheberrechtsreform gearbeitet, die Verlage wie Dumont eben stärken soll. Diese Urheberrechtsreform hat aber viele Kritiker, haben wir hier auch schon oft besprochen in der Sendung, die daran zweifeln, dass die Reform den Verlagen im Netz wirklich helfen kann. Sie soll, so die Kritik, eher Autoren und Nutzern schaden.
Besonders umstritten ist der Artikel 13, der Plattformen wie YouTube zwingen könnte, sogenannte Upload-Filter zu entwickeln, also eine Software, die vor dem Hochladen von Inhalten schon prüft, was da genau hochladen wird und lässt im Zweifel blockiert. Heute in diesen Minuten wird dagegen in Berlin demonstriert. Am Axel-Springer-Hochhaus ging es um eins los. Wer steckt denn hinter der Demo?
Dahinter steckt das Bündnis Berlin gegen 13. Das besteht aus 4 Organisationen. Dem Chaos Computer Club, dem gemeinnützigen Verein Digitale Gesellschaft e.V., dann das feministische Hackerinnenkollektiv Heart of Code und der Berufsverband Freier Journalisten, die Freischreiber. Am 23. März sind bundesweite Demos geplant gegen Artikel 13. Das Bündnis sieht aber eine Notwendigkeit, schon heute auf die Straße zu gehen, sagte mir Elisabeth Niekrenz von der Digitalen Gesellschaft.
Also der 23. liegt sehr nah an dem Zeitpunkt, zu dem wahrscheinlich die Parlamentsabstimmung stattfinden wird. Wir sind allerdings davon ausgegangen, dass es wichtig ist, schon in den Wochen davor darauf aufmerksam zu machen, dass der Protest nicht nur online stattfindet, sondern eben auch, dass Menschen tatsächlich auf die Straße gehen, weil ihnen das ein Anliegen ist und wichtig ist, ja, möchten damit sozusagen ein weiteres Zeichen an das Europäische Parlament senden.
Das Zeichen ist ja zweierlei. Ne? Einerseits eine politische Aussage, andererseits hatten ja manche EU-Politiker gesagt, naja, vielleicht sind die alle gar nicht echt, die da online protestieren, sondern automatisierte Google-Accounts.
Ja, wissen wir jetzt. Es ist nicht so. Es sind echte Menschen. Um die Frage, wie sich Medien finanzieren können, ging es diese Woche auch bei Facebook. Betreiber von Meme-Seiten und einer Fanseite für Dackel haben Angebote von Facebook bekommen.
Ja, das Angebot heißt Fan-Subscriptions. Damit können Facebook-Seitenbetreiber so eine Art Abo einrichten und Abonnenten zahlen dann knapp $5 im Monat und bekommen dann so Zugriff auf exklusive Inhalte der Facebook-Pages, also zum Beispiel ganz, ganz besondere Dackelfotos. Und nach einem sehr guten Deal klingt das im Moment aber nicht. Es gibt viel, viel Kritik, denn Facebook will, wenn das Ganze anläuft, bis zu 30% der Abogebühren selbst einstreichen. Und schon jetzt gibt es ja ähnliche Dienste, zum Beispiel Patreon oder Steady in Deutschland. Die verlangen nur etwa 5% der Abo-Einnahmen. Das schreibt etwa die Comiczeichnerin Dami Lee im Magazin The Verge. Es scheint im Moment also noch unwahrscheinlich, dass diese Facebook-Fan-Subscriptions-Diensten wie Patreon den Rang ablaufen können.
Ja, und an einem neuen Format für Inhalte arbeitet auch der Musikdienst Pandora. Pandora Stories heißt er. Wie funktioniert der?
Das ist so eine Idee, die uns beim Radio vielleicht bekannt vorkommen könnte. Ja, man mischt Gespräche abwechselnd mit Musik.
Aha, okay.
Das war aber tatsächlich bei so Plattformen wie Spotify oder Deezer bisher nie möglich gewesen. Und Pandora bietet jetzt zum ersten Mal Künstlerinnen und Künstlern diese Funktion, Playlisten zu erstellen, bei denen sie zwischendurch einfach was erzählen können. Und so klingt es zum Beispiel, wenn Musiker John Legend über den Anfang seiner Karriere spricht.
The most exciting and talked about album of the time was The Miseducation of Lauryn Hill. And my claim to fame was I play piano on track 13. Everything is everything.
Also zwischen jedem Song in dieser Playlist erzählt dann John Legend so kurze Geschichten, zum Beispiel hier, wie er Klavier gespielt hat auf dem legendären R&B-Album The Miseducation of Lauryn Hill, persönlich auch großer Fan von, fand ich sehr schön. Und ich fand es auch persönlich sehr, sehr spannend, weil eben solche Geschichten über Musik, wie Musik entsteht, so eine neue persönliche Ebene zu den Songs hinzufügen können und eben auch neue Showkonzepte auf diesen Plattformen ermöglichen könnten.
Und vielleicht, wenn dann Podcast und Radio oder Radio-Podcast irgendwie doch alles dasselbe. Und spannend bleibt natürlich die Frage, wird daraus mehr als nur Musiker reden zu ihrer Musik. Mhm. Aber das waren erstmal die Medienmeinungen mit Dennis Kogel. Vielen Dank.
Dankeschön.
Ja, und wir reden jetzt zur Musik der Musiker, nämlich die jetzt kommt, ist Musik von Tai, einem Duo aus Neuseeland. Tai macht frickligen Hip-Hop und im Fall von False Illusions ist das fast so ein bisschen wie ein Motivationssong. Am Ende sagt eine gesampelte Stimme: Keep being the great person that you are. Don't let nobody take your spirit.
to talk, no need to beg, no need to be what's in your head, don't need to blame, they're all the same, all that you say isn't your name. I've never been my own, I belong to my sad thoughts, at least I've never been alone. Got me in my zone. I've been talking to the ceiling lately. It's been dark, but I've been dreaming. Baby, false illusions claim me. Maybe I've been talking to the ceiling lately. Step into my mind just a minute. Welcome home, hold the door, sit back, recline till I've finished. Untangle thoughts like Rapunzel in her tower, combing through my brains, trying to find a superpower. Can't see the struggle till it's written on my face, and can't understand till it's their baby's hand. Guess it's just a fact of living in the human race. Gotta keep that steady pace, showing them our happy taste. And no, I've never been my own, I belong to my sad thoughts, at least I've never been alone. Got me in my zone. I've been talking to the ceiling lately. It's been dark, but I've been dreaming. Baby, false illusions claim. Nobody seems to feel it like I do. See the truth in what is real like I do. And maybe it's some bullshit voodoo, but I know that what I do has consequences, like false pretenses, like singing songs about my mental state and telling them they're wrong when what they say is just motherfucking clickbait, like arguing with oppressors when I'm just looking in the mirror. Talk to me in tongues I used to understand much clearer. And no, I've never been my own, I belong to my sad thoughts, at least I've never been alone. Got me in my zone. I've been talking to the ceiling lately. It's been dark, but I've been dreaming. Baby, false illusions claim.
Breitbandbesprechung.
Das Thema EU polarisiert. Wir sehen das jetzt bei den Debatten um den Brexit, der nun vielleicht auch noch verschoben wird. Es ist alles sehr laut in der Diskussion, aber die Befürworter und Gegner eines Austritts, jetzt trotz der Unversöhnlichkeit, scheinen sich so nach Medienberichtung Vorhersagen offenbar die Waage zu halten. Also fest steht eigentlich nur, sie liegen mit ihren Meinungen über einen Austritt Großbritanniens weit auseinander.
Genau, und genauso sieht es auch aus, wenn es darum geht, in welche Richtung sich die EU entwickeln soll. Auch hier bilden sich nämlich zunehmend zwei Lager aus. Die einen wollen ein stärkeres Zusammenwachsen der EU, eine stärkere Integration. Angefangen bei Frankreichs Präsident Macron mit seiner Rede an der Pariser Sorbonne im September 2017. Da hat er ja eine Liste von konkreten Reformvorschlägen aufgestellt.
Es gibt aber auch tatsächlich von unten, ne, also Initiativen für Europa, die Bewegung Pulse of Europe zum Beispiel oder die Balkonaktion im November 2018, wo Künstler eine Europäische Republik ausgerufen haben, also das Endgame der EU. Andererseits versuchen ebenfalls im Namen der EU viele Populisten mit nationalistischen Positionen eine weitere europäische Integration zu verhindern. Sie agitieren im Prinzip dafür, trotz EU möglichst viele Belange in den Nationen zu lassen, eine nationale Sicht also auf eine internationale Idee.
Kritiker sagen, dass der Grund dafür, dass es Populisten so leicht fällt, gegen Europa zu argumentieren, darin liegt, dass wir eine Dysfunktionalität der europäischen Öffentlichkeit haben. Das heißt, jedes Land kommuniziert in seiner Blase und hinzu kommt, dass die Strukturen in sozialen Netzwerken Populisten in die Hände spielen. Also wir wissen, dass ja Clickbaits sind reißerische Thesen und die werden halt immer schneller verbreitet.
Und es gibt eine Idee, die taucht immer wieder auf, wird noch nie so richtig laut, aber ist trotzdem da, eine europäische Medienplattform. Die Idee ist teils öffentlich-rechtlich finanziert, könnte man es machen, vielleicht als Kooperation zwischen öffentlich-rechtlich und privaten. Im Mai ist der Europawahl, damit bekommt die Idee einer einheitlichen digitalen europäischen Medienplattform dann vielleicht nochmal eine neue Aktualität.
Genau, und auch der Politikberater Johannes Hilje findet, wir brauchen eine solche Plattform. Er hat ein Buch geschrieben, das ist jetzt erschienen, heißt Plattform Europa. Und darin hat er beschrieben, wie so eine Plattform aussehen könnte. Ich habe mit ihm gesprochen und ich habe ihn zuerst gefragt, warum diese verschiedenen Öffentlichkeiten, die wir jetzt haben, nicht ausreichen.
Eines der großen Probleme oder Defizite der europäischen Demokratie ist die Abwesenheit einer europäischen Öffentlichkeit. Also eine Demokratie braucht eigentlich nach Habermas einen öffentlichen Raum, in dem Kritik geübt werden kann, in dem aber auch Willensbildung stattfindet und auch Politik legitimiert wird. Ebenbürtig zu den EU-Institutionen haben wir eben keine Öffentlichkeit auf europäischer Ebene. Mein Vorschlag ist, eine europäische Öffentlichkeit zu schaffen über eine öffentlich-rechtlich finanzierte digitale Plattform, ein soziales Netzwerk für Europa, wo dann eben europaweite Debatten zu europäischen Themen stattfinden können, aber es auch sowas wie europäische Unterhaltungs- und Kulturangebote gibt. Also tatsächlich auch etwas, was vielleicht die breiten Massen attraktiv finden, abseits von politischen Diskursen.
Öffentlich-rechtliche Plattform, wer soll die finanzieren?
Mein Vorschlag ist, dass das Ganze erstmal im Rahmen der Europäischen Rundfunkunion angegangen wird. Ich glaube, dass das der geeignete Ausgangspunkt ist. Da sind die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Europas schon zusammengeschlossen und die können sich im Grunde für solche Projekte dann auch koordinieren. Ich glaube, dass eine Finanzierung unter anderem über die schon angedachte EU-Digitalsteuer passieren kann. Über so eine Digitalsteuer wird berechnet, dass man bis zu 4 Milliarden pro Jahr einnehmen könnte. Und damit könnte man so eine Plattform sicher schon ganz gut finanziell auch ausstatten.
Nun gibt es ja schon internationale Ebenen, also so im bilateralen Bereich oder Dreisat, das sind dann 3 Länder, Arte sind 2 Länder. Das reicht ja offenbar nicht aus. Wie kann man sowas denn weiterentwickeln konkret?
Ja, man muss sagen, dass diese Vorschläge und Projekte, die es bisher gab, eine europäische Öffentlichkeit über ein europäisches Medium zu schaffen, gescheitert sind. Euronews ist in der Nische gelandet. Das schauen nur 5 Millionen Europäer täglich. Die haben eigentlich das größte Publikum außerhalb von Europa. Also ist eigentlich ein europäischer Auslandssender geworden. Arte hat einen Marktanteil in Deutschland von 1%, in Frankreich von 2%. Also das sind wirklich europäische Medien leider nur in der Nische. Ein Fehler bei diesen Projekten bisher war, dass sie sehr stark top-down aufgegleist wurden. Das heißt, bei Euronews zum Beispiel, man hat damals in den 90ern gedacht, es wäre toll, so etwas wie ein europäisches CNN zu haben. Da gäbe es sicher einen Bedarf danach, aber das war nicht so. Die Nachfrage war nicht da. Und ich glaube, man müsste bei so einer Plattform so anfangen, dass man erstmal die Nutzer befragt, die potenziellen Nutzer, also das Ganze bottom-up organisiert, nicht wie die EU organisiert ist, top-down, und erstmal bei den Europäerinnen und Europäern nachhorcht, was würden sie sich eigentlich für einen Mehrwert von einer solchen europäischen Plattform wünschen und dahingehend dann auch die möglichen Funktionen und Inhalte organisieren.
Wer sind die Player, die das vorantreiben können? Weil wenn ich im Moment die Debatte sehe über einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da geht es halt um Einfrieren von Gebühren, da geht es um irgendwelche strukturellen Debatten. Wer kann denn der Player sein, der so ein Projekt nach vorne pusht?
Ich glaube, dass die heutige Debatte über die Öffentlich-Rechtlichen sehr stark verzerrt ist. Eigentlich haben wir eine sehr starke öffentliche Unterstützung immer noch des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in ganz Europa. Das zeigen Umfragen des Eurobarometers. Wir lassen uns aber in dieser Debatte sehr stark von rechtspopulistischen und nationalistischen Akteuren in die Ecke drängen. Die meinen, dass der Öffentlich-Rechtliche sowas wie ein Staatsfunk sei, Propaganda sei, der müsse weg, das sind Zwangsgebühren. Aber eigentlich denken die Europäerinnen und Europäer gar nicht so über ihren Öffentlich-Rechtlichen. Die finden, dass es eine seriöse und wichtige Informationsquelle ist. deswegen, glaube ich, könnten wir viel mutiger eigentlich und viel mehr nach vorne über öffentlich-rechtliche Medien debattieren. Und ich würde mir als Akteure natürlich jetzt erstmal auch die Parteien wünschen im Europawahlkampf, dass die so ein Thema europäische Öffentlichkeit mit aufgreifen. Leider ist Medienpolitik sehr stark national organisiert. Also wir haben kaum medienpolitische Kompetenz momentan bei den europäischen Institutionen. Aber die EU-Kommission fördert durchaus Medien in Europa. Nämlich sehr viel Geld geht von der EU-Kommission an Euronews, mit dem Ergebnis, dass Euronews es nicht schafft, eine europäische Öffentlichkeit herzustellen. Und ich würde mir vorstellen, dass die Europäische Kommission so einen Vorschlag einer digitalen europäischen Plattform auch aufnimmt, aber gerne flankiert von den Parteien jetzt im Europawahlkampf. Also es gibt da durchaus Akteure und Ansprechpartner in der Politik.
Ja, das sagt der Politikberater Johannes Hilje zu seiner Idee einer europäischen Medienplattform.
Diese Idee einer europäischen Medienplattform, ich finde die immer wieder sehr sympathisch, wenn ich sie höre, frage mich dann aber auch sofort, wie sieht die denn genau aus? Also ab jetzt vom politischen Konzept, was soll denn da zu sehen sein? Welche Anwendungen hat die? Hat Hilje da irgendwie eine konkrete Idee?
Ja, das ist wirklich so eine Grundfrage. Viele finden das sympathisch, aber wenn es darum geht, wie macht man es konkret, dann stehen alle mit großen staunenden Augen da. Also es ist wirklich so. Also Hilje sagt zum einen, es sollen viele Player mit dabei sein, also auch Zeitungen und öffentliche Institutionen wie Museen oder Universitäten sollen ihre Inhalte dort einspielen. Und dann sagt er, es soll eben nicht nur eine Medienplattform sein, wo man Inhalte raufspielt, nicht nur eine reine Abspielplattform, sondern es soll noch viel mehr Nutzungsmöglichkeiten geben.
Erstens ein europäisches Nachrichtenangebot, zweitens ein europäisches Kultur- und Unterhaltungsangebot, sowas wie eine europäische Kochshow oder ein House of Cards aus Brüssel. Drittens Instrumente für politische Partizipation und viertens das Angebot, Europa wirklich anwendbar zu machen für jede Bürgerin und jeden Bürger in Europa, zum Beispiel über ein gescheites europäisches Jobportal, was es auch heute noch nicht gibt, aber die Arbeitnehmerfreizügigkeit ist ja immer ein großer Vorteil für die Bürgerinnen und Bürger, der hervorgehoben wird, und deswegen stelle ich mir sogenannte Apps vor, wie ein Jobportal, was zum Beispiel einer deutschen Schülerin dann ermöglichen würde, einen Ferienjob in Portugal zu finden.
Schade, dass man den Blick nicht sehen kann. Man müsste Fotos dazu senden können, wie du während dieses Tons immer
Ich finde es ganz spannend, weil einerseits finde ich das sehr visionär zu sagen, wir machen halt nicht sozusagen eine EU-Mediathek, sondern wir machen tatsächlich eine europäische Medienplattform, was ganz anderes ist, was ich jetzt verstanden habe. Und andererseits ist es ja aber auch so ein bisschen sehr utopisch, oder? Also netter Gedanke, aber Europa und seine Projekte sind jetzt nicht gerade für eine effiziente, schnelle Lösung in der Umsetzung bekannt. Wir reden ja noch gar nicht von der Einigung. Für wie realistisch schätzt es denn, sowas umzusetzen?
Also ich sehe es ambivalent, weil man braucht ja Utopien. Ohne Utopien kann man nichts Neues entwickeln. Insofern finde ich das schon okay. Aber wir hatten es ja eingangs schon erwähnt, die Idee so einer Plattform, die ist schon seit längerem im Gespräch. Zum Beispiel der Mediensoziologe Volker Grasmuck, der macht schon seit Jahren, macht er sich Gedanken über EPOS. European Public Open Spaces ist ein Modell. Dann Wolfgang Blau von Condé Nast International, den hatten wir hier dazu interviewt vor gut einem Jahr. Der hatte sich auch für so etwas ausgesprochen. Dann der ARD-Vorsitzende Wilhelm hat das im letzten Jahr angeregt, haben wir auch hier drüber gesprochen. Also da ist immer viel Bewegung, aber wie du schon richtig sagst und denkst, die konkrete Umstellung, die ist immer noch im Wagen. Wie macht man es? Ich habe dazu mit der Politikwissenschaftlerin Ulrike Gürow gesprochen, die ja eine Verfechterin bekanntermaßen der Europäischen Republik ist. Also könnte man denken, auch eine Verfechterin der so einer Plattform. Sie hat sich dazu ihre Gedanken gemacht. Hören wir gleich was dazu.
Vorher gibt es ein bisschen Musik, und zwar von Lake South. If you're born on an island, the ocean heals you.
Louis gone back to school, I got left behind. There's a time when you can be cool, and a time when you gotta be kind. No friend is on the coast, he's always singing about the sea, but he never rides the waves. If you're born on an island, the ocean heals you. Tear out your heart and show me. Need if your mind is lonely. Thinking every day about selfish shit like love, about foolish things like us, about logic over lust. And waited in the night as I had another few and chased another life. If you're born on an island, the ocean heals you.
unemployed and you're like me. You're a sailor if you're in the sea. Just get to know the tides, be consumed by the blue. We can even swim at night. If you're born on an island, the ocean heals you.
Breitband im Deutschlandfunk Kultur. Wir sprechen über die Idee einer europäischen Medienplattform, wie sie zuletzt der Politikberater Johannes Hillje in seinem Buch Plattform Europa vorgeschlagen hat und darüber, wie man so etwas überhaupt umsetzen kann.
Jetzt würde ich gerne noch eine andere Frage stellen, weil sozusagen, also bevor irgendwie ist das Konzept gut und wie machen wir das eigentlich, sollte man sich vielleicht auch fragen, gibt es überhaupt ein Publikum dafür? Also weiß man, dass Menschen so eine Plattform interessiert und die sie auch nutzen?
Ich finde die Frage sehr interessant und sehr berechtigt. Denn man könnte sich ja fragen, ist das jetzt eine Idee von ein paar Intellektuellen, die sich zu Recht Sorgen machen über die Zukunft Europas? Und würden die meisten Menschen nicht auch ganz gut ohne auskommen? Die Politikwissenschaftlerin Ulrike Gero sagt, man müsse das tatsächlich überdenken, man müsse das machtpolitisch sehen. Sie meint, solange die strukturellen Voraussetzungen für so eine Plattform nicht geschaffen sind, ist für den Alltag betrachtet so eine Plattform für viele Leute in der eigenen Wahrnehmung eigentlich gar nicht so relevant.
Wenn die Leute nicht in dem, was sie angeht, unmittelbar betroffen sind, dann haben sie vielleicht ein kulturelles Interesse oder so, auf so eine Plattform zu gehen, aber nicht das Interesse, dass auf dieser Plattform etwas verhandelt wird, was sie unmittelbar berührt. Medium funktioniert immer dann, wenn meine eigenen Interessen berührt sind. Damit das aber funktioniert, müsste gegeben sein, dass auch bestimmte Politikbereiche einfach europäisch institutionalisiert werden, und zwar genauso europäisch institutionalisiert, wie wir 1992 den europäischen Markt europäisiert haben und genauso wie wir 2002 verschiedene Währungen zu einer Währung gemacht haben, und zwar beide Male mit Stichtagsregelung.
Du merkst, Markus, wir führen so ein bisschen die Debatte von der ersten Hälfte fort, also das Verhältnis zwischen digitaler Technik, Anwendungen und die gesellschaftlichen Voraussetzungen.
Wer prägt eigentlich was?
Genau, und Ulrike Gero meint eben, man müsse erstmal den nächsten Schritt zur europäischen Integration gehen, also die Gesellschaft sozusagen verändern, und dann wäre quasi auch der Überbau dran, also so eine Plattform.
Wenn wir morgen eine europäische Arbeitslosenversicherung einführen würden, dann wird es jetzt wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen Gerede darüber geben, aber in 20 Jahren wäre das genauso normal, dass das Arbeitslosengeld halt von Brüssel oder aus Luxemburg kommt. Und dann hätten wir auf so einer Plattform natürlich die Möglichkeit, einen europäischen Dialog darüber zu führen, wie hoch soll das denn sein? Und das wäre eine europäische institutionalisierte Demokratie, für die dann so eine europäische Plattform natürlich ideal und geradezu notwendig wäre.
Tja, wie realistisch? Nee. Wie realistisch schätzt du? Wie realistisch schätze ich? Ja.
Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil wir jetzt gerade immer wieder die Frage stellen, wie setzt man das eigentlich konkret um? Und die Antworten, die ExpertInnen geben, sind eigentlich immer, wir müssen sozusagen noch eine Metaebene höher gehen, wir müssen die Politik erst ändern, da beißt sich die Katze auch so ein bisschen in den Schwanz.
Stimmt.
Wie realistisch ist es denn tatsächlich? Das ist ja die Frage, ja. Das umzusetzen oder den politischen Willen zu fordern, das umsetzen zu wollen.
Ich sag mal eine Binse, ne? Man braucht politische Mehrheiten.
Ach nein, ah, okay. Okay.
Und wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland zum Beispiel, muss es natürlich auch politisch sanktioniert sein, dass man so etwas will. Also ich glaube, so eine Struktur muss man schon von oben auch mit implementieren, dass es sozusagen politisch sanktioniert ist, auch wenn es über Gebühren laufen soll. Sowas legt ja die Politik fest. Was mir bei dieser Diskussion empfiehlt, sind so konkrete Vorstellungen, also richtig konkrete Vorstellungen. Wie mache ich das jetzt konkret ganz praktisch? Also Johannes Hillje zum Beispiel schlägt vor, dass in diesen Newsroom alle europäischen Länder zuliefern und dass man dann zum Beispiel eine Übersetzungssoftware nimmt, mit der alle anderen angeschlossen sind, die spezielle Sprache nicht verstehen. Er sagt, also die EU müsste unbedingt investieren in Übersetzungstechnologien, um uns zu integrieren. Und ich habe mir jetzt überlegt, vielleicht wäre es auch eine gute Idee, mit kleineren Projekten, die aber auch sanktioniert sind, so etwas wachsen zu lassen, um zu sehen, wie es funktioniert, sogenannte Showcases. Aber wie gesagt, die politischen Mehrheiten müssen dennoch da sein. Ulrike Gero meint allerdings, fand ich ganz interessant, dass das Bewusstsein dafür langsam wächst, weil sie hat beobachtet, dass die Leute immer mehr merken, dass uns das auch angeht, was im Nachbarland passiert. Also nehmen wir diese Gelbwesten-Proteste, die in Frankreich anfingen, dann in Italien sozusagen weitergingen. Und wir merken, das berührt uns auch.
Über so ein paar Schlaufen haben wir längst kapiert, dass die Öffentlichkeit oder das, was in den anderen Ländern verhandelt wird, uns selber anspringt. Und das bricht gerade auf und dieses Aufbrechen einzufangen und zu sagen, ja, dann lass uns das doch mal auf einer europäischen Plattform auch gemeinsam verhandeln. Das ist jetzt, glaube ich, genau die historische Sekunde, in der diese Zeitgenossenschaft ist.
Ja, und das gilt es jetzt einzufangen, meint sie. Große, wichtige Gretchen-Schlüsselfrage jetzt an dich, Markus. Ja. Würdest du das nutzen? Würde dich das interessieren oder fehlt dir das überhaupt?
Ich stelle gerade fest, dass ich dasselbe mache wie die Expertin hier gerade, dass ich vor allen Dingen denke, ich bin theoretisch daran interessiert. Also ich finde das eine total gute Idee, dass es so eine Plattform gibt. Also auch mit den ganzen, nicht nur als Mediathek, sondern dass man die ganzen Dinge, also dass man Europa nutzen kann. Das würde ich vielleicht tatsächlich sogar nutzen. Aber was dieses Mediending geht, würde ich mir wünschen, dass die EU tatsächlich, wie Frau Guillot das gerade gesagt hat, im Nachrichtenalltag erlebbarer wird. Und da vielleicht ist tatsächlich der richtige Weg sowas wie Euronews, aber halt man kann es gucken oder es ist halt irgendwie in der menschlichen oder in unserem Alltag integriert. Da kann so eine Plattform bestimmt helfen. Ich frage mich immer auch, ist da Platz für fiktive Inhalte? Und kann mir vorstellen, wenn man so eine europäische dann halt Medienausbildplattform hat, dass das auch ganz gut geht, weil man hat einen größeren Gesamtmarkt und dann werden die Produktionen vielleicht auch besser und lassen sich vergleichen. Wo ich total skeptisch bin, ist, wie wird die App, die Software, die Plattform dafür aussehen? Die Bedienbarkeit muss wirklich sehr, sehr, sehr gut sein. Es muss so einfach sein wie halt eben die Standards in der Industrie, Netflix, Spotify etc. etc. Und was ich ganz, ganz, ganz wichtig finde, ist, dass die Plattform nicht eine eigene Plattform bleibt, sondern dass das auch daran gedacht wird, was auch immer wir da machen, das muss immer auch in den anderen Dingen stattfinden. Also es gibt diese Diskussion, soll man bei Facebook sein, soll man bei Twitter sein, soll man auf YouTube sein? Und ich glaube, für einen politischen Alltag und einen Lebensalltag ist die Antwort momentan ja. Und wenn man so etwas denkt, dann sollte das nicht ein Ghetto oder ein Silo sein, dann sollte es etwas sein, was auch nach draußen gehen kann und dort stattfindet. Also meinetwegen auch nur über die Inhalte. Das muss mitgedacht werden.
Ich finde, um auch ein Fazit zu sagen, vielleicht was jetzt dran wäre, wären wirklich so Showcases oder Beispiele, nächster Schritt, dass sich jemand nach vorne traut oder meinetwegen auch Gelder dafür bewilligt werden, dass man ein Modell vielleicht erstmal im Kleinen oder über einen bestimmten Content-Bereich erstmal ein Modell schafft und guckt, wie das funktioniert, sodass es aus sich herauswachsen kann. Das würde ich mir wünschen als nächstes Schritt. Also nicht, dass noch jemand kommt, der sich das jetzt auch noch wünscht, eine Plattform, sondern dass jetzt jemand kommt, der sagt, okay, ich habe jetzt mal eine Idee, wie wir in den nächsten Schritt gehen können, um das umzusetzen.
Also, liebe Hörerinnen und Hörer, Hausaufgabe zum nächsten Mal. Genau. Bitte schaffen Sie eine europäische Medienplattform. Diese Sendung wird es nur in Anführungszeichen auf deutschen Medienplattformen geben, in der Audiothek zum Beispiel oder auf deutschlandfunkkultur.de. Aber sie ist jetzt vor allen Dingen vorbei.
Genau, denn nach uns geht es jetzt weiter im Theatermagazin Rang 1 mit Susanne Burkhardt. Und da geht es um die Haltbarkeit von Klassikern einerseits, um das Kinder- und Jugendtheater, das Gripstheater hier in Berlin und andererseits um das Musical Linie 1, das vor mehr als 30 Jahren uraufgeführt wurde.
Und bevor das losgeht, gibt es noch eine letzte Netzmusik, El Ferret von El Ferro. Wir sind Markus Richter
und Vera Linz.
Tschüss.
Tschüss.